Und meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo du das tust, also deine Energien tatsächlich gut investierst in das So-Sein der Situation, in das Ruhigbleiben, dass dir das Leben oftmals auf eine ganz wunderbare Art und Weise Lösungen serviert, die du hättest dir gar nicht überlegen können, aber sie kommen eben dann. Und das kommt aus dieser ruhigen Grundverfasstheit heraus. Damit öffnest du einfach auch mehr Tore und Türen dafür, dass Lösungen von ganz ungewöhnlichen Ecken und Winkeln kommen können.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode geht es um eine Frage, die uns früher oder später alle trifft. Was tun, wenn das Leben nicht mehr planbar ist, wenn Sicherheiten wegbrechen und wir gezwungen sind, neu zu denken? Wir sprechen über radikale Akzeptanz, über Eigenmacht und darüber, wie wir auch inmitten von Krisen handlungsfähig bleiben können. Anja Förster, Spiegel-Bestseller-Autorin, hat genau das selbst erlebt und daraus 7 kraftvolle Superkräfte entwickelt. Wie gelingt also Wandel, wenn niemand kommt, um uns zu retten? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Was passiert, wenn das Leben dich zwingt, alles loszulassen? Ehe, Geschäftspartnerschaft, Sicherheit. Wenn jeder Ratgeber mit seinen Psycho-Hacks versagt und du mit dem Rücken zur Wand stehst. Anja Förster ist Spiegel-Bestseller-Autorin, Speakerin, Gründerin der Initiative Rebels at Work und jemand, der genau das durchlebt hat. Was sie dabei entdeckt hat, ist radikal. Die Antworten liegen nicht in der besseren Strategie oder optimierten Prozessen, sie liegen in Superkräften, die wir bereits in uns tragen, aber meist nicht nutzen. In ihrem aktuellen Buch 7 Superkräfte – Leben, Gestalten und Sein in einer chaotischen Welt verbündet sie ihre eigene, tief persönliche Krisenerfahrung mit universellen Strategien für mehr innere Stärke. Von Stille statt Bullshit über radikale Akzeptanz bis zum bewussten Spiel mit Ungewissheit. Anja zeigt, wie wir in einer chaotischen Welt nicht nur überleben, sondern gestalten können. Lasst uns gemeinsam herausfinden, wie das gelingt. Liebe Anja, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Lass uns zuerst eine Frage gleich. Liebe Anja, dein neues Buch 7 Superkräfte ist ja ungewöhnlich persönlich. Hier schreibst du von einer der schwierigsten Erfahrungen deines Lebens, der Trennung von deinem Mann, die sowohl beruflich als auch persönlich natürlich von großer Bedeutung war. Wir sind hier nicht bei Hotel Matze oder sagen wir mal anderen sehr emotionalen Podcast, sondern eigentlich relativ faktisch unterwegs. Der Fakt ist aber hier, dass du persönlich geworden bist und daher ist die persönliche Geschichte der Ausgangspunkt. Wieso hast du den Mut gefunden, das als zum Thema zu machen, diese Veränderung? Oder was hat dich jetzt bewogen?
Die Situation, die du jetzt in deiner Frage anteaserst, war sicherlich ein absolut einsteigender Moment in meinem Leben. Und in dieser Härte und in dieser Wucht habe ich noch nie eine Krise erlebt. Und für mich war die Erkenntnis daran, du fällst dir erstmal in ein tiefes Tal. Ne? Also klar, es war ja nicht nur eine private Trennung, wo man sagt, okay, das passiert andauernd in Deutschland. Aber es war eben auch eine berufliche Trennung. Und zudem, was ich in dem Buch auch noch kurz beschreibe, ist, ich habe auch sehr einen schmalen Hausstand eingepackt und bin 700 Kilometer weiter nach Hamburg gezogen. Eine Stadt, die ich nicht kannte, wo ich auch keine familiären Bindungen hatte und wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen habe. Und das war eine sehr existenzielle Erfahrung, eine sehr harte Erfahrung und gleichzeitig eben, und darum geht es auch in dem Buch, eben eine Erfahrung, die mich auf mich zurückgeworfen hat und mir gezeigt hat, dass diese Kräfte zur Bewältigung von Krisen in uns stecken. Das Problem ist allerdings nur, dass das wir nirgendwo gelernt haben, also weder auf der Uni noch im Berufsleben. Mhm. Und gleichzeitig, um das Bild jetzt mal größer zu machen, alle Hörer und Hörerinnen werden private Krisen, also Tod eines Angehörigen, eine schwierige Trennung oder eine ganz krasse Krankheit, das kennen wir alle. Aber gleichzeitig leben wir ja auch in einer Welt, die im Grunde genommen von Krise zu Krise schlittert. Also man redet ja deshalb auch von Stapelkrisen. Also Stichwort gesamtwirtschaftliche Situation, Handelskriege, die wir in der Krassheit nicht haben kommen sehen. Geopolitische Verschiebungen, die enorme Auswirkungen haben. Und darum ist das Buch eben entstanden, zu sagen, wir können uns nicht mehr auf irgendwelche Retter oder Retterinnen verlassen. Wir können es auch nicht darauf hoffen, dass irgendwie wieder Stabilität in das System kommt, sondern wir müssen lernen, diese inneren Kräfte zu stärken.
Das führt eigentlich zur nächsten Frage schon, weil du sagst ja, nicht die Umstände und Bedingungen müssen sich ändern, sondern ich selbst muss mich ändern. Die typische Forderung, die sonst heute zu hören ist, die Führung muss quasi sich mehr kümmern, sagen wir es mal so. Die Führung muss die Dinge ändern, wir müssen quasi anders führen. Das ist ja das, was in den letzten Jahren der typische Speak war. Du sagst, nicht die Umstände, Bedingungen müssen sich ändern, sondern ich muss mich ändern. Was ist quasi, was führt dich dazu, das, was du siehst?
Weil wir uns immer weniger darauf verlassen oder auch darauf bauen sollten, dass die Menschen an den Schalthebeln der Macht die Antworten haben. Übrigens auch etwas, was sich ja schon in Umfragen deutlich spiegelt, ja, dieser Vertrauensindex, ne, der sich auf Politiker oder auch auf Top-Führungskräfte bezieht, der ja seit Jahren abnimmt. Also das heißt, die Menschen spüren schon auf eine sehr intuitive Art, dass eben dort, also von den ehemals sehr mächtigen Institutionen, immer weniger Rettung und universelle Lösungen zu erwarten sind. Und gleichzeitig, und in diesem Vakuum befinden wir uns eben heute, was ja auch zum Aufstieg von sehr populistischen Politikern und Politikerinnen geführt hat, eben in diesem Vakuum befinden wir uns heute, dass auf der einen Seite quasi diese Stabilität und Versorgerrolle und Retterrolle wegbricht, ne, von den ehemaligen Institutionen, die das in der Vergangenheit übernommen haben, und gleichzeitig die Menschen selbst eben nicht wirklich wissen, wie sie in sich diese Kräfte freisetzen können, wie sie eben in sich diese Stabilität finden können. Und das fand ich einen absolut wichtigen Beitrag zu leisten und das einfach auch Menschen näher zu bringen. Ja, dass wir nicht per se verloren sind in diesem Vakuum, sondern etwas selbst tun können.
Das führt fast unmittelbar zu einem deiner Superkräfte, zur Superkraft Nummer 2, zur radikalen Akzeptanz. Du schreibst, also ändern zu wollen, was nicht änderbar ist, ist das Rezept zum Unglück. Jetzt stelle ich mir eine Führungskraft vor, deren wichtigstes Projekt vielleicht gerade vom Vorstand gestoppt wurde. Wie kann diese Führungskraft die Situation so radikal akzeptieren, ohne vielleicht vor dem Team zu passiv zu wirken oder besiegt zu wirken?
Danke für die Frage, die ist brillant, die sich wahrscheinlich momentan auch gerade alle Hörer und Hörerinnen
natürlich.
stellen. Und wir müssen einen kleinen Exkurs machen und radikale Akzeptanz einfach nochmal im Kontext zu erklären. Also grundsätzlich gilt, du hast im Leben immer drei Optionen. Option Nummer 1, ändere das, was du ändern kannst. Also um auf dein Beispiel des Projektes, was abgeschmiert ist, zurückzukommen. Die Frage ist ja, kann ich das Projekt in abgespeckter Form irgendwie noch weiterführen? Wenn die klare Antwort ist, nein, deine Mittel, deine Zusagen von dem Aufsichtsrat oder Vorstand sind gestrichen, dann kannst du Option 1 eben nicht ziehen. So. Option 2, die du dann aber immer noch hast, also entweder ändere die Situation, wenn das nicht geht, Nummer 2, du kannst die Situation verlassen. Du kannst sagen, okay, ich bin jetzt so frustriert, da hängt so viel Herzblut drin, ich suche mir ein anderes Spielfeld und bleibe dann nicht. Wenn das aber auch keine Option ist, weil du eben sagst, nee, also ich will ja hier noch weiter gestalten, ich möchte zukünftig auch mit meinem Team noch Dinge anstoßen, dann hast du immer noch Option Nummer 3, nämlich radikale Akzeptanz. Das heißt, das So-Sein der Situation zu akzeptieren. Das ist mit die schwerste Übung für uns Menschen überhaupt, weil du ja in dieses, um an dem Beispiel des Projektes zu bleiben, unglaublich viel Energie und Herzblut investiert hast. Du hast sehr viel Zeit und Ressourcen investiert. Und dann zu sagen, okay, es ist so, ist unglaublich schwer. Es heißt aber eben, und auch das sage ich den Führungskräften immer, nicht in Fatalismus zu verfallen, sondern das ist eine Nuance, die entscheidend ist. Die Nuance ist nicht, sich eben mit was wir dann tun. Wir können es nicht ändern, wir können die Situation nicht verlassen und wir gehen in so ein Kopfkino. Was für ein Scheiß, warum sind die Mittel gestrichen worden, warum haben wir das nicht kommen sehen, etc. pp. Es werden Schuldige gesucht oder du gehst selbst mit dir hart ins Gericht. Und man kann im Grunde genommen sagen, das ist vertane Energie, weil du kannst diese Situation nicht ändern. Also unterlasse dieses Gedankenkarussell, dieses Was wäre, wenn, und da gehe in die Akzeptanz und stecke dann die Energie lieber da rein zu sagen, wie können wir zukünftig dafür sorgen, dass beispielsweise neue Projekte eben nicht in der gleichen Art und Weise scheitern? Wie können wir uns vielleicht bessere Verbündete, sicherere Ressourcen ins Boot holen, um bei einem neuen Anlauf in einem Projekt eben besser fahren zu können? Das klingt jetzt, wenn wir so drüber sprechen, irgendwie absolut logisch, aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Ne? Wie oft ertappen wir uns im Alltag dabei? Keine Ahnung, jemand, heute Morgen ist mir das passiert, ich war in Hamburg im Auto unterwegs und jemand hat mir einen Parkplatz weggenommen. So, das ist ein kleines Beispiel für radikale Akzeptanz. Ne? Ich hätte.
Hast du es geschafft?
Ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft, weil wir kommen auch noch gleich da bei der anderen Superkraft dazu, wie mir das gelungen ist. Und ihr kennt das selbst von euch, ihr lacht jetzt auch schon so, wo man noch dreimal um den Block fällt und ich will jetzt keine Kraftausdrücke nutzen, aber in deinem Kopf geht, wieso hat der A Pünktchen Pünktchen mir den Parkplatz weggenommen, was für eine Unverschämtheit, jetzt komme ich zu spät, etc. Ne? Und aber eben zu sagen, okay, einmal, ich mache das immer mit einer Atemregulierung, atme halt dreimal, lass ihn reinfahren, fahr die Straße weiter runter. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo mein Hirn sich nicht mehr damit beschäftigt, warum dieser Vollpfosten mir den Parkplatz weggenommen hat, ich schwöre euch, 50 Meter weiter war einer frei in einer Straße, in der üblicherweise nicht viele Parkplätze frei sind. Und ich will eben nur sagen, das ist ein kleines, banales Beispiel. Aber man sieht, es kann von Parkplatzsachen bis zu großen, gescheiterten Projekten sein, eben immer wieder sich in dieser Grundhaltung zu üben, zu sagen, ich kann es nicht ändern, ich kann sein Auto nicht da rausbomben aus dem Parkplatz oder ihn am Kragen aus dem Auto rausziehen. Also ich kann die Situation auch nicht verlassen mit aus der Straße parken. Also bleibe ich ruhig und steige meine Energie da drin, eben nah bei andere Lösung zu finden.
Der klassische Ansatz wäre vielleicht aussteigen, Konfrontation suchen und sich den ganzen Tag darüber ärgern, Energie verschwendet.
Was für eine Energieverschwendung.
Das hat ja nichts gebracht.
Was für eine Energieverschwendung. Genau. Ne? Und wo du halt wirklich sagst, und das Schöne ist, ich hatte danach einen Termin, ich gehe wirklich mit einer Grundentspanntheit in diesen Termin rein. Und das ist ja dann oftmals noch das Schlimme, dass du eben dieses, was du jetzt sagst, Konfrontation suchen, das nimmst du dann gleich noch mit in den nächsten Termin rein und gehst da auch noch auf Krawall gebürstet. Und seitdem ich eben diese Grundhaltung in meinem Leben, und das kann zu trainieren, kultiviere. Ich schwöre euch, ich streite mich. Also ich wüsste, das sage ich jetzt wirklich Hand aufs Herz, ich wüsste nicht, wann ich mich das letzte Mal gestritten hätte. Und das heißt eben nicht, ganz wichtig, nicht, dass du in allen Sachen einknickst, ja, irgendwie immer der Nachgebende bist, sondern du ziehst deinen Kurs und die Sachen, die wichtig sind, dafür setzt du dich ja ein. Option 1, ne? Also wenn du es ändern kannst, ändere es, aber du vergeudest keine Energien.
Das ist eigentlich die Überleitung zur nächsten Superkraft der Eigenmacht, weil, wenn ich das richtig verstehe, weil du sprichst ja gerade schon, was kann ich dann tun? Und das scheint ja genau das zu sein, was das tun kann. Da sagst du oder du schreibst, der Unterschied, der Switch ist vom Ich muss zum Ich will.
Genau.
Nun wolltest du ja eigentlich nicht diesen anderen Parkplatz suchen. Also wie darf ich mir das in der Praxis jetzt vorstellen?
Naja, ich würde es im größeren Kontext wieder betrachten. Ne? Eigenmacht heißt im Grunde genommen erstmal die Anerkenntnis, niemand kommt, um mich zu retten. Und ich meine das jetzt im größeren Kontext über das, was wir ja eingangs besprochen hatten, eben eine Welt, die in einem kolossalen Umbruch ist, wo eben diese alten Stabilitäten und Planbarkeiten immer mehr auf tönernen Füßen stehen. Und diese Anerkenntnis dessen, dass ich mich eben auf äußere Stabilitäten, auf Retter oder Retterinnen, in welcher Art auch immer, nicht verlassen sollte, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung für die Eigenmacht, also sich selbst zu ermächtigen, nicht in diese Opferrolle oder wartende Rolle einzuteilen, sondern immer wieder mit kühlem, ruhigem Geist zu überlegen, was kann ich in dieser Situation tun, um eben noch das Beste daraus zu machen. Und jetzt mit diesem kleinen, jetzt euch gefällt dieses Parkplatzbeispiel, und um das nochmal aufzugreifen, ist eben Eigenmacht zu sagen, ich erlaube der Wut im Bauch, die ich schon spüre, ne, aber du kannst es eben wahrnehmen. Ich sehe gar nicht ein, dass ich der quasi die Macht gebe, von mir Besitz zu ergreifen, ja, und meinen Geist zu vernebeln, sondern ich atme ruhig, fahre dann ganz ruhig weiter und konzentriere im Prinzip meine Eigenmacht daraus, in dieser Situation dennoch eine Lösung zu finden. Und das Interessante ist, das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, oder nicht nur ein bisschen, sehr viel damit zu tun, eben quasi mit dem Leben in Fluss zu gehen, ja, und nicht dich eben gegen das Leben zu stellen. Und meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo du das tust, also deine Energien tatsächlich gut investierst in dieses, in das So-Sein der Situation, in das Ruhigbleiben, dass dir das Leben oftmals auf eine ganz wunderbare Art und Weise Lösungen serviert, die du hättest dir gar nicht überlegen können, aber sie kommen eben dann. Und das kommt aus dieser ruhigen Grundverfasstheit heraus. Damit öffnest du einfach auch mehr Tore und Türen dafür, dass Lösungen von ganz ungewöhnlichen Ecken und Winkeln kommen können.
Ich glaube, viele, also die Ergänzung von dir war, glaube ich, sehr, sehr gut, um es noch besser zu verstehen, weil viele fühlen sich eben nicht in einer Machtposition, weil sie sind vielleicht angestellt. Sie sind vielleicht nur Mieter und nicht Eigentümer. Sie sind, genau, sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit, jetzt in diesen Parkplatz zu nehmen oder so. Also meinen sie immer, sie sind in einer schwächeren Situation. Aber darum geht's ja nicht, ne? Es geht ja darum, um die innere Haltung.
Genau.
So, das ist der Punkt. Also nicht zu glauben oder dem anderen nicht die Macht über mich zu geben, oder? Das ist so der Punkt.
Ja, und Jörg, ich möchte noch ergänzen, nicht den anderen die Macht über mich zu geben, mein Leben, keine Ahnung, traurig, vermiesen oder aggressiv zu machen, gleichzeitig aber auch meinem Geist nicht die Macht zu geben, ne? mein Leben irgendwie zu vermiesen. Mhm. Und ich glaube, viel öfters liegt ja auch die Problematik bei Menschen dabei, dass sie selbst sich am allermeisten im Weg stehen, ja, weil sie einfach gefangen sind in Gedanken, ich kann das nicht, oder wie du jetzt antönst, ich bin zu machtlos, wer bin ich schon, das. Ne? Und du weißt ja, unser Geist formt auch unser Sein und unser Handeln. Und sagt dir das nur oft genug, 5 Monate hintereinander, du bist wirklich ein armes kleines Würstchen, was tatsächlich nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ja, ja. Und das soll jetzt überhaupt nicht, also ich bin wirklich weit weg von solchen Motivationsgurus und hey, du schaffst das. Also um das nochmal gerade zu biegen, darum geht es überhaupt nicht, also so Pep-Talks zu machen, sondern wirklich in einer ruhigen, selbstreflektierten Art quasi in dich reinzuführen, zu sagen, wann stehe ich mir eigentlich mit meinen Gedanken am allermeisten im Weg? Und wenn du sehr darauf trainierst, ja, und irgendwie auch sehr darauf achtest, dann hast du eben diese Chance, diese destruktiven, dich vielleicht in eine Ohnmacht schiebenden Gedanken oder auch vielleicht irgendwie eine Wut, die du nie irgendwie bearbeitet hast, eben zu verhindern, dass das von deinem Denken und deinem Sein Besitz ergreift. Und das war wirklich für mich in dieser, um nochmal auf den Anfang und dieser tiefen Krise, in der ich mich gefunden habe, das war wirklich der Game Changer. Zu sagen, es sind Gedanken, die sind da, ja, aber die kann ich auch wieder vorbeiziehen lassen. Spannende Frage in dem Zusammenhang ist immer, welches Problem habe ich jetzt in diesem Moment?
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Nun hast du ein sehr drastisches Problem gehabt, beziehungsweise eine drastische Situation, mit der du quasi umgehen musstest. Und du hast in deinem Buch zum Beispiel auch das Team, was auch drastisch ist, beschrieben, welches eigenmächtig einfach aufhört, Reports zu liefern, die es für unsinnig hält. Ja. Das ist natürlich ein mutiger Schritt. Wenn ich nicht ganz so mutig bin, wie würdest du sagen, wie kann ich denn anfangen, so zu denken, wenn ich vielleicht nicht ein ganz großes Thema, was auf mich reinbricht, wie bei dir? Also so ein, sage ich mal, so ein Change-Bedarf, der einfach da ist, weil anders geht's nicht. Also ohne große Dramen in meinem Leben oder ohne den Mut, dass ich sage, ich ändere jetzt alles und ich sage meinem Chef, ey, ich bin weg, wenn du mich weiter nervst, sondern mit kleinen Schritten, finde ich, ganz so mutige Menschen. Was kannst du sagen? Was kann man machen?
Das sind Ich vermute mal, dass du jetzt so ein bisschen auf diese Micro-Habits oder Micro-Steps anspielst, die ja sehr en vogue sind und die ich in der Tat auch für gut halte. Also dir vielleicht auf einem Feld, wo du jetzt sagst, zum Beispiel in meinem Sein mit Verwandten, die mich unendlich nerven. Ja, und ich versuche jetzt einfach eben meine Eigenmacht, also jetzt nicht irgendwie plötzlich, das ist sowieso nie möglich auf allen Feldern, beruflich, privat und etc., irgendwie alle Hebel umzulegen, ist auch, halte ich auch nicht für klug. Aber zu sagen, in diesem einen Zusammenhang mit diesen nervenden Verwandten, wo ich immer wieder mich finde, alle 2 Monate bei denen auf der Couch sitzend und ich mich zu Tode langweile. Und da heißt Eigenmacht eben auch ein ganz wichtiges Wort zu lernen, Nein. Und zwar nicht Nein als irgendwie aufstampfendes, wie ein 4-jähriges Kind, ihr seid, ich mag euch nicht und ich komme nicht mehr, sondern ein Nein aus einer inneren, auch wieder aus einer inneren ruhigen Verfasstheit zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr diese regelmäßigen Treffen machen. Und ich muss die interessanterweise nicht mal begründen, ne, sondern einfach nur sehr freundlich sagen, nein. Ja, ich würde mich oder ich ziehe mich aus diesem Turnus zurück. So, und das Interessante ist eben, und das, da haben wir ja, senden wir ja auch energetisch interessante Signale. In dem Moment, wo ich das sehr ruhig und präzise und ohne Anklage sage, stelle ich immer wieder fest, in vielen Bereichen, also ich mache das jetzt nicht nur bei nervigen Verwandten, sondern auf vielen Ebenen, dass interessanterweise, wo ich immer so im Vorfeld vielleicht denke, oh, vielleicht kommt jetzt noch eine Nachfrage oder nee, kannst du nicht machen. Also wirklich aus eigenem Test heraus, nein, Leute akzeptieren es, okay. Und das ist eben, und das meine ich eben, das ist aus dieser ruhigen Kraft heraus und das spüren Menschen. Und deswegen würde ich sagen, also ein guter Punkt ist, such dir einen Bereich in deinem Leben, wo du einfach permanent merkst, du bist irgendwie genervt oder super gestresst. Ja, und das ist ja, das sind ja Indikatoren. Also genervt sein, gestresst sein und geh daran und versuch dich in einem wichtigen Wort, nämlich einem ruhigen, klaren Nein. Grenzen ziehen. Ja. Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade in diesen Krisenzeiten viele sich schwer tun, Nein zu sagen, ne? Weil man nicht weiß, was kommt nach dem Nein. Kommt dann noch was? Wenn ich zu oft Nein sage, kommt vielleicht dann gar nichts mehr. Ich bin jetzt weniger bei den Verwandten. Da wäre es ja vielleicht gut, wenn dann gar nichts mehr kommt. Aber vielleicht einfach eher bei Unternehmern, bei Selbstständigen, ne? Wenn die sagen, okay, passt nicht, ob das das Budget ist, ob das der Charakter des Ansprechpartners ist, des Kunden, einfach Nein sagen, wenn es nicht passt. Aber immer mit der Angst verbunden, okay, könnte vielleicht ein Auftrag sein, was weiß ich, ob überhaupt nochmal einer kommt. Wahrscheinlich entstehen so die Ängste, das Nein dann eben doch nicht rauszuhauen.
Die größte Illusion ist, dass das Ja-Sagen, also der Gegensatz vom Nein, keinen Preis haben würde. Das ist die größte Illusion. Ja. Und die Wahrheit ist, beide Antworten haben ihren Preis. Das Nein hat den Preis, dass du vielleicht eine Tür zuschlägst, wo du 2 Monate später denkst, beim nochmaligen Überdenken habe ich zu vorschnell Nein gesagt. Das kann passieren. Das kann ein Preis sein, ne? Dass Opportunitäten, Kontakte einfach weg sind. Ja, das kann passieren.
Dann kommen wir zur radikalen Akzeptanz, wieder, muss man sagen.
Na, gut. Aber Jörg, und das ist so wichtig zu verstehen, auch das predige ich immer wieder in meinen Führungstalks. Das Ja-Sagen, vor allen Dingen das schnelle Ja-Sagen, hat auch einen extrem hohen Preis. Nämlich sich in Situationen wiederfinden, wo ich eigentlich ganz genau weiß, bei innerem Spüren, nein, ich will in dieser Situation nicht sein. Ich will in dieser Beziehung nicht sein. Aber du hast trotzdem Ja gesagt, aus Angst vor den Konsequenzen. Und das ist ja auch wiederum etwas, was dich dann, wenn Leute eben sehr häufig Ja sagen und sie ehrlich sich analysieren, dass sie sagen, ich finde mich ungeheuer gestresst. Ich habe das Gefühl, dass 5 Menschen oder 5 Parteien gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen ziehen, etc., etc. Und das ist totale innere Unruhe, Gestresstheit, wahrscheinlich auch ein Ausgelaugtsein, um nur mal 3 Symptome oder 3 Konsequenzen zu nennen. Und das zu verstehen, ja, ist egal, was ich im Leben tue, ich zahle immer einen Preis. Und für mich ist die Antwort nicht kolossal immer auf Nein zu gehen, aber erstmal dein großes Ja zu kennen. Und das kennen viele nicht. Also was ist für mich im Leben einfach der Nordstern, wo will ich hin? Und wenn ich das für mich festgelegt habe, ist es auch sehr viel leichter, die Neins daraus abzuleiten, nämlich diejenigen, die meinem großen Ja im Wege stehen oder es sogar torpedieren.
Ja, der von mir sehr geschätzte Künstler Marc-Uwe Kling sagte, so ähnlich wie du zusammengefasst hast, mal in einem Buch, wer sich versucht, alle Türen aufzuhalten, wird sich erkälten und wird krank.
Ja, verbringt das Leben auf dem Flur. Genau, verbringt das Leben auf dem Flur. Und das ist extrem unbefriedigend. Ich bin total bei dir, Simon. Das ist extrem unbefriedigend. Und das sind eben genau die Leute, die dann irgendwie rückblickend auf ihr Leben sagen, naja, hätte ich mal. Ne? Also wäre ich da mal konsequenter gewesen. Und für mich ist es eine Sache, und das kannst du eben auch lernen, dir immer wieder zu sagen, also und das hat einfach viel und darum, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr hört es raus, es hat eben extrem viel mit der inneren Arbeit zu tun, mit Reflexionsarbeit. Ne? Erstmal zu wissen, okay, wo ist es sinnvoll für mich, Grenzen zu setzen, und die sind unverhandelbar. Und das Interessante ist, dass du dann auch das in einer sehr ruhigen, sehr abgeklärten Art und Weise sagst, die, was ich vorhin schon angeteasert habe, was ich immer wieder feststelle in meinem Leben, dass interessanterweise überhaupt keine Nachfragen kommen. Sondern es wird so angenommen.
Als große Freunde des Flusses sind wir da ja im Prinzip in einem Nu bei Stille statt Bullshit, weil das ist ja das, was du jetzt quasi schon anteaserst, das geht direkt ineinander über. Ja. Sicherlich kein Zufall. Und genau, das bringt uns ja im Prinzip zu dem Punkt, natürlich ist so Stille auszuhalten auch gar nicht so simpel. Das ist das vollkommen klar. Und daher die Superkraft, die du hier mit reinbringst, du zitierst hier Bill Gates, Busy is the new stupid. Das sagt ja an sich schon einiges aus, die Atemlosigkeit. Die Frage, die sich daraus ein bisschen stellt, ist, du beschreibst ja die Erfahrung beispielsweise von fünftigen Schweigeretreat. Ich sag mal, 5 Tage Schweigen. Was hast du da mitgenommen?
Wenn du das vorher noch nicht gemacht hast, ist das mit einer der härtesten Übungen überhaupt. Weil wir als Ablenkungswesen, ne, ständig irgendwo Bimmel, Zwitscherts, wir gucken auf Bildschirme. Wir sind das eben wirklich nicht mehr gewohnt. Und die Herausforderung ist eben damit, dass deine Gedanken im Grunde genommen dann wie so wilde Hühner durch deinen Kopf turnen. Warum mache ich das eigentlich? Was ist hier los? Also dieses auch vielleicht sich wehren gegen die Situation, freiwillig sein Handy abzugeben, in die Stille zu gehen, übrigens auch keine Bücher zu lesen oder Fernsehen zu gucken, sondern wirklich auf sich selbst zurückgeworfen sein. Und gleichzeitig war es für mich eine Katharsis. Eine Katharsis, wirklich mich mit mir und meinem Inneren in Verbindung zu bringen und eben eine Art von, und das steckt ja hinter der Meditation, was ja übrigens auch wissenschaftlich mittlerweile gut erforscht und auch belegt ist, dass eben eine regelmäßige Geistespraxis, das können auch Atemübungen sein, Meditation ist allerdings wirklich der Königsweg, uns dazu bringt, eben unsere Gedanken in eine ruhigere, produktive Kohärenz zu bringen zu uns und eben nicht uns von unseren Gedanken beherrschen zu lassen. Und das ist eben oftmals das, was wir ja so im Alltag sehen, insbesondere auch im Business. Du springst von Termin zu Termin, bist ständig abgelenkt. Und das heißt, dieses kluge Wissen, was wir uns haben, aus einer ruhigen Grundverfasstheit heraus gute Entscheidungen zu treffen, das gerät eben immer mehr in den Hintergrund. Und deswegen ist eben dieses Stille statt Bullshit ein so wichtiger Moment, das einzuführen. Und ich erfreulicherweise, ich frage auch immer bei Führungskräften, wer von euch meditiert? Ich muss sagen, die Jüngeren haben das wirklich schon sehr für sich entdeckt, übrigens auch im Top-Management viele, weil du auch zudem merkst, dass du sehr viel konzentrationsfähiger bist. Also ich meditiere seit über vier Jahren jeden Tag. Und merke, es ist unglaublich. Wenn ich das nicht selbst erleben würde, würde ich das auch für einen Mythos halten. Aber ich kann mich am Stück extrem lange konzentrieren. Viel, viel besser als früher. weil du eben diese Ablenkungen nicht mehr oder dich nicht mehr von den Ablenkungen so wegspülen lässt. Also insofern eine extrem gute Sache. Jetzt sagen mal viele als Antwort darauf, okay, wenn ich jetzt Hände hoch mache, sage, okay, wer von euch meditiert, dann sind das vielleicht 15%. Aber das ist ja auch okay. Ich will auch niemanden bekehren. Was ich aber vermehrt in Unternehmen höre, und das finde ich sehr gut, dass sie sagen, okay, ich meditiere vielleicht nicht, aber ich habe eingeführt in meinem Team, dass wir beispielsweise in einem Meeting erstmal eine Minute ruhig sind, ja, bevor wir mit dem Meeting beginnen. Also innere Sammlung, ne, jeder ist bei sich, du kannst die Augen schließen oder offen lassen, wie auch immer. Und eben das finde ich so, das sind so Micro-Moments, wo du im Prinzip diese innere Verfasstheit, dieses Aufgefühl, wie so eine aufgewühlte See, ja, der unserem Alltag gleicht, im Prinzip wieder beruhigst. Und das ist eine tolle Sache. Oder einfach aus dem Fenster zu schauen bei einer Tasse Tee und mal 20 tiefe Atemzüge zu machen, ne? Und das immer wieder reinzubringen, das klingt jetzt so nach, okay, wenn man die Zeit dazu hat. Und das ist eine absolute irrige Annahme. Du solltest dir die Zeit dafür nehmen, weil dein Sein, deine Verfasstheit und dein Denken danach sehr viel besser wird.
Also würdest du sagen, Stille ist das neue Busy?
Ja,
Also Busy war gestern.
Stille ist die Voraussetzung dafür, mit dieser Busyness, die ja immer noch weiter zunehmen wird, Stichwort Veränderungsgeschwindigkeit, KI etc., Stille ist die Voraussetzung, von dieser Busyness nicht vollkommen vereinnahmt und überrollt zu werden. So würde ich es formulieren.
Mhm. Also ich merke selber manchmal heute in der Früh, es gibt leider relativ viele Ausnahmen. Ich nehme mir vor, ich habe ein Rudergerät hier zu Hause stehen, jeden Tag 20, 30 Minuten zu rudern. Hatte ich heute in der Früh nicht die Zeit. Also lasse ich es weg, weil ich mir denke, boah, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich dann vielleicht nur 3 Minuten, komme da zu spät und so weiter. Möchte ich nicht, also habe ich wieder nicht gemacht. Ich befürchte, dass es mehreren Menschen so geht, dass sie sagen, Terminkalender ist so voll, ich schaff's jetzt nicht zu meditieren, oder?
Es hat etwas mit den erlebten Konsequenzen zu tun, was eben das 20 Minuten Rudern oder in meinem Fall 30 Minuten Meditation am Tag für dich machen. Und meine Meditationslehrerin hier in Hamburg hat mal einen wunderschönen Satz geprägt, der mich bis heute begleitet. Sie hat gesagt, Anja, nicht das Entscheidende ist, was auf dem Kissen passiert, also wie tief du jetzt in deine Meditation versinkst, sondern was die Meditation im Alltag mit dir macht. Und dieses Beispiel, was ich vorhin erzählt habe von dem Parkplatz, das ist der direkte Ausfluss dessen. Ja, das ist der direkte Ausfluss dessen, damit umzugehen oder auch in stressigen Situationen im Beruflichen. Ich merke, dass ich jetzt sehr viel ruhiger bleibe. Also auch wenn in Diskussionen vielleicht irgendwie die Gemüter sich erhitzen und gegensätzliche Positionen sind, eben nicht mich davon fortspülen und vereinnahmen zu lassen, sondern eben diese Ruhe in mir selbst zu spüren, die du wiederum dann auch an das Team weitergibst. Das sind ja tatsächlich auch, das ist ja nicht nur ein verbaler oder ein intellektueller Austausch, auch ein energetischer Austausch. Und ich merke immer wieder, dass es mir damit gelingt, eigentlich diese Aufgewühltheit des Moments auch wieder zu beruhigen. Was nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie ganz schnell zu einer Einigung kommen, aber dass wir eben insgesamt auch als Gruppe, und das würde uns auch gut tun in diesen aufgewühlten, vor allen Dingen auch durch konträre, teilweise extreme Positionen gekennzeichneten, nicht nur politischen, sondern auch gesellschaftlichen Sache, auch den anderen in seiner Andersheit dennoch als Mensch wahrzunehmen, ja, und nicht ihn oder sie komplett abzuschreiben und damit eben sehr viel produktiver dennoch einen Weg und einen vielleicht wie auch immer gearteten Konsens einschlagen zu können. Deswegen sehe ich eben diese dritte Superkraft wirklich als einen ganz entscheidenden Hebel in unseren, jetzt wir hatten das jetzt eher eben auf dem beruflichen Kontext, der privaten Kontext, aber auch auf dem gesellschaftlichen Kontext, würde uns das sehr gut tun, das mehr zu machen. Wiederum, was mich sehr freut, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört von Schulen, die Meditation anbieten und Yoga. Also Yoga ist ja auch eine sehr verwandte Richtung zur Meditation. Und da fängt es eigentlich an, ne? Also den Kindern im Grunde genommen schon diese Werkzeuge in die Hand zu geben. Ich habe das leider erst in der Mitte meines Lebens entdeckt. Sehr schön. Es wird mich bis zu meinem Ende nicht verlassen. Umso schöner, wenn das Kinder und Jugendliche schon mitbekommen.
Hast du von all deinen Superkräften eine Lieblingssuperkraft? Wir sind jetzt drei durchgegangen, es sind ja noch ein paar mehr. Aber gibt es eine, die du, oder sagst du, wir müssen eigentlich alle leben? Also es funktioniert nur, wenn wir alle gleichzeitig praktizieren.
Ja, ich denke, wie immer, es ist natürlich ein Zusammenspiel dieser sieben Superkräfte, die ja auch sehr gut ineinander greifen, natürlich. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Also insofern ist nicht die Sage eine rettet dich. Also ich stelle immer wieder fest, dass je nach Lebenssituation eine in den Vordergrund steht. Also aktuell hat sich eben, ich bin umgezogen, dadurch hat sich also durch den Wohnortwechsel natürlich nochmal viel Neuland aufgetan in den verschiedensten Bereichen des Lebens. Und da kommt jetzt eine Superkraft, die Experimente heißt, also wo ich dann einfach so denke, okay, ich habe jetzt nicht mehr zum Beispiel meinen vertrauten Markt, also mache ich jetzt mal Experimente, gehe jetzt mal in verschiedene Geschäfte rein, probiere einfach mal verschiedene Dinge aus und gucke halt, wie ich da jetzt im Prinzip meinen neuen Plan mit zusammenstelle für die Woche. Ne? Und das ist eben aber auch so ein spielerisches Herangehen, zu sagen, so, ich probiere das jetzt einfach mal aus, das ist alles neu, ich weiß auch nicht, was jetzt davon funktioniert und was mir vielleicht nachher im Nachhinein nicht so gut taugt, aber ich probiere es halt einfach. Diese Haltung zu haben, ist auch extrem hilfreich. Also insofern ändert sich immer so ein bisschen gerade nach aktueller Situation.
Mhm. Gibt es eine Person, der du gerne eine Superkraft schenken würdest?
Na, ich glaube, also unseren Politikern würde ich zwei Superkräfte wünschen. Und zwar, dass wirklich dieser Mut, ne, zu Experimenten, also sehr viel mehr von den alten Routinen abzuweichen, das würde gut tun und gleichzeitig auch eben Stille statt Bullshit. Ne? Also das ist gerade, ich weiß, also ich höre jetzt auch schon die Politiker aufheulen. Ich habe ja immer mal wieder begegne ich in meinem beruflichen Leben auch Politikern, die sagen, ja, das würde ich sehr gerne machen, aber wir sind ein unglaublich wirklich im Staccato der Ereignisse getriebenes Geschäft. Ich bin nur im Reaktionsmodus. Das mag sein. Das ist auch eine sehr, also vor allen Dingen in der Spitzenpolitik, eine sehr krasse Situation. Dennoch umso wichtiger, sich eben immer mal wieder, und wenn es halt nur 2 Minuten sind, ne, zu nehmen, wirklich mich zu sammeln. Und das würde ich wirklich vielen Politikern oder so ziemlich allen ins Stammbuch schreiben. Ja.
Ja, es betrifft in der Regel immer genau die, die meinen, dass es eben nicht geht. Also genau die sollten ja eben mehr Stille als Bullshit. Ja, sehr schön. Liebe Anja, war ein großartiges Gespräch, hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Sehr spannende Ansätze, sehr tolles Buch. Wir haben es ja beide auch lesen dürfen. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lesen Sie das Buch auch durch. Ich glaube, Sie haben gemerkt, es lohnt sich. Es gibt einfach ein paar Erkenntnisse, vielleicht ein paar Tricks, die einem weiterhelfen können in jeglicher Situation. Anja, lieben Dank für dieses tolle Gespräch.
Dankeschön.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.